Kultur mit Jonas Ziegler. Ein Teil der neuen Zölle von US-Präsident Trump ist seit heute in Kraft. Seit dem Morgen unserer Zeit werden in einem ersten Schritt pauschal 10% auf alle Importe in die USA erhoben. Irene Lottes.
Ausgenommen sind von den neuen Zöllen lediglich Arzneimittel und strategisch wichtige Waren wie Halbleiter oder auch Holz. Die nächste Stufe von Trumps Zollpaket folgt dann am Mittwoch. Dann gelten zusätzliche Zölle je nach Herkunftsland. Für Güter und Dienstleistungen aus der EU ist ein 20-prozentiger Aufschlag vorgesehen. Der Chef der Notenbank Fed, Jerome Powell, warnt vor schwerwiegenden Folgen für die US-Wirtschaft. Er rechnet mit einer höheren Inflation, weniger Wachstum und steigenden Arbeitslosenzahlen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland nach dessen jüngsten Raketenangriffen vor, Krieg gegen Zivilisten zu führen. Selenskyj sprach von gezielten Attacken auf die Städte Kryvyi Rih und Kharkiv sowie ein Kraftwerk in Cherson. Dabei wurden nach Behördenangaben 19 Menschen getötet, darunter mehrere Kinder. Eine der Raketen schlug bei einem Spielplatz ein. Selenskyj forderte unter anderem die USA und Europa auf, Russland zu zwingen, Terror und Krieg einzustellen. Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fängt in Potsdam am Vormittag die entscheidende Runde an. Grundlage ist die Empfehlung der Schlichter. Des früheren hessischen Ministerpräsidenten Koch und des ehemaligen Bremer Staatsrats Lühr. Demnach soll es eine Tariferhöhung in zwei Stufen geben. Um erst 3 und dann 2,8%. Arbeitgeber und Gewerkschaften beraten jetzt darüber, ob sie den Vorschlag annehmen oder noch ändern wollen. Wenn es keine Einigung gibt, könnten die Gewerkschaften eine Urabstimmung über unbefristete Streiks einleiten. Nach den Plänen von Union und SPD soll es künftig überall in Deutschland möglich sein, mit Karte oder Smartphone zu bezahlen. Laut Welt am Sonntag haben sich die Parteien darauf in den Koalitionsverhandlungen geeinigt. Demnach sollen alle Unternehmen dazu verpflichtet werden, bargeldlose Zahlungen zu akzeptieren. Ziel ist unter anderem, Steuerbetrug zu erschweren, zum Beispiel in der Gastronomie. Die Deutsche Steuergewerkschaft lobt die Pläne. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnt dagegen vor zusätzlichen Belastungen für die Unternehmen. In Brandenburg geht die Polizei ab heute verstärkt gegen Raser vor. An diesem Wochenende sollen laut einer Sprecherin vor allem Motorradfahrer kontrolliert werden, ab der nächsten Woche auch Autofahrer. Der sogenannte Blitzermarathon findet zweimal im Jahr europaweit statt. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken, maximal 10 bis 14 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 5 und in Lenzen in der Prignitz 3 Grad. Auch morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, meist trocken bei nur noch 6 bis 10 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Ortrun Schütz.
Herzlich willkommen an diesem Frühlingsmorgen im April. Ich kann hier gleich mit der Illustratorin Kat Menschik über ihren Garten sprechen. Der soll einem Park ähnlich sein, so groß gepflegt seit 20 Jahren. Wenn die ostindische Musiktradition auf Flamenco trifft, dann klingt das so. Der Titel Yerba Buena, gespielt vom spanischen Gitarristen Pepe Abichuela und den Bollywood Strings. Viele werden jetzt am Wochenende zu Grubber, Spaten und Gießkanne greifen, auch wenn der Frühling von den Temperaturen her noch mal kurz Kraft sammelt. Dieses Wochenende findet nämlich schon der Berliner Staudenmarkt im Botanischen Garten statt. Bei den aktuellen Nachrichtenlage kann Pflanzen jäten und buddeln, aber auch einfach ungemein beruhigend sein. Auf Balkonen und in Gärten entstehen kleine Rückzugsorte in einer, sagen wir mal, etwas unübersichtlichen Welt. Welche Bedeutung hat der Garten? Darüber darf ich jetzt hier auf Radio 3 mit der Illustratorin und Buchautorin Kat Menschik philosophieren. Ich freue mich, Frau Menschik, willkommen.
Schönen guten Morgen, ich freue mich auch.
Der Grubber, diese dreizackige Harke, um den Boden zu lockern, die scheint Ihnen besonders wichtig zu sein im Garten. Der kommt nämlich schon im Titel von Ihrem Buch Der goldene Grubber von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr vor. Frau Menschik, wie sieht es bei Ihnen aus dieses Wochenende? Haben Sie den Grubber schon parat? Werden Sie im Garten loslegen?
Ja, der Grubber ist schon parat und ich habe schon ganz viel gemacht und sitze jetzt gerade, während wir uns unterhalten, in meinem kleinen Gewächshaus, weil es hier so schön ruhig ist und ich so direkt in den Garten schauen kann.
In den Zeiten der so turbulenten und schwer verdaulichen Nachrichtenlage, welche Bedeutung hat denn Ihr Garten da so für Sie?
Ja, ich glaube, es geht mir wie wahrscheinlich allen Menschen mit Gärten, dass, wie Sie sagen, der Garten ein Rückzugsort ist. Also wenn man die irrsinnigen Typen in den Nachrichten nicht mehr aushalten kann, dass es wirklich, wirklich hilfreich ist, in den Garten zu gehen und man hört den Vögelchen zu und buddelt in der Erde und hat so einen wirklich eingeengten Fokus auf das, was man tut, dass es wirklich meditativ ist und man abschalten kann
und man was mit den Händen macht, so richtig tatkräftig.
Ja, genau. Und ich finde, dass es noch einen zweiten Aspekt gibt, also der ist für mich total wichtig, wenn ich in den Garten gehe und wirklich immer mehr so auf Nachhaltigkeit im Garten achte, dazu kann ich vielleicht gleich noch mal was sagen, habe ich das Gefühl, dass ich selber was tun kann. Weil man ist ja ob der Nachrichtenlage so ohnmächtig. Also man kann sich ja nur anhören oder weghören und kann gar nicht agieren. Wenn ich aber in meinen Garten gehe, habe ich das Gefühl, ich tue was, ich mache was gegen den Klimawandel, ich schaffe eine kleine Bioinsel, in denen sich Tierchen wohlfühlen und ich pflanze Bäume, damit Garten verschatte.
Ja, genau, den Garten verschatten, vielleicht auch darauf achten, dass es nicht so viel Wasser gebraucht wird, denn hier die Region wird ja auch immer trockener, apropos Klimawandel. Das klingt jetzt aber bei Ihnen doch so, als würde Ihr Garten nicht komplett wie ein Refugium funktionieren, also so Themen wie der Klimawandel, der dringt da ja doch irgendwie auch ein und verändert Ihren Ort, oder wie würden Sie das sehen?
Ja, das wollte ich damit sagen. Wir sind eigentlich seit Jahren dabei, den Garten umzustrukturieren, also klimaresistenter zu machen. Wenn wir einen neuen Baum pflanzen oder so, dann schauen wir wirklich nach seinen Eigenschaften, ob der die Dürre aushält und wie er wächst. Und dann, das sagte ich eben schon, versuchen wir wirklich so eigentlich fast den ganzen Garten zukünftig zu verschatten, dass der Boden feuchter und ein bisschen kühler ist und Lebewesen und wir uns ja auch dort aufhalten können. Weil man kennt das schon, also wenn wirklich so hohe Temperaturen herrschen in Brandenburg im Sommer, will sich keiner mehr in die Sonne setzen, dann sucht man sich ein Schattenplätzchen und das versuchen wir zu machen.
Ich habe mich gedacht, vielleicht gibt es ja auch so verschiedene Gartentypen, also je nachdem, wie man den Garten erlebt. Wie ist es denn bei Ihnen? Ist Ihr Garten für Sie ein Ort, der überschaubar ist und in gewissem Sinne auch planbar und beherrschbar? Also in dem Sinne, wenn ich dort und dort Radieschen pflanze, dann wachsen die auch an der Stelle. Oder erleben Sie ihn eher so chaotisch als unvorhersehbares System? Denn das wächst ja nicht bei jedem immer das an der Stelle, die davor vorgesehen war. Das kommt ja drauf an.
Ja, eher Ersteres, ne? Also ich bin
Sie sind
echt
Profi.
kein, naja, ja, man behauptet immer, ich wäre Profi, weil ich mal ein Gartenbuch geschrieben habe. Aber eigentlich geht es in dem Gartenbuch auch eher um das Scheitern. Und ich bemühe mich seit, weiß nicht, 20 Jahren jetzt ungefähr. Und der Garten sieht wirklich zauberhaft aus. Der ist wunderschön, der Garten. Aber eigentlich macht er, was er will. Und
Also doch.
manchmal, ja, eigentlich macht, lehrt der Garten mich, die Demut sowieso abzuwarten, was kommt, was nicht kommt. Also ich hatte zum Beispiel ein paar Jahre jetzt wunderbare Tomatenjahre. Das waren aber die Dürrejahre in Brandenburg, wo es kaum regnete. Das war perfekt für die Tomaten. Und im letzten Jahr regnete es etwas mehr und schon konnte ich alles wegschmeißen, weil alle meine Tomaten die Braunfäule hatten. Und ich kann das nicht so richtig steuern. Und ich bin eigentlich nicht wirklich Profi. Ich mache immer so nach dem Motto, mehr ist mehr, Pflanze, 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 irgendwas kommt schon. Und der Garten wächst so alleine vor sich hin und wird wirklich zauberhafter, ganz von alleine.
Der Garten, der lehrt uns die Demut, das sagt Kat Mentschik, die Autorin und Illustratorin von Der goldene Gurba, von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr, ein Buch, das bei Galliani in Berlin erschienen ist. 312 Seiten kosten da 34,99 €. Und wenn Sie jetzt motiviert sind, selbst zu gärtnern, nicht vergessen, gerade gibt es den Berliner Staudenmarkt im Botanischen Garten.
And then she lived.
Purer Funk, der Song Welcome von Maxwell, hier auf Radio 3.
Radio 3. Meisterwerke aus Berlin und Brandenburg.
Das Meisterwerk heute passt zum Frühling und liegt ein klein wenig versteckt im Norden Potsdams in Bornim. Es ist der Karl-Förster-Garten. Der Gärtner Karl Förster hatte in Bornim seine Staudengärtnerei, in der er neue Pflanzen gezüchtet hat. Und 1910 hat sich Karl Förster dort auch sein Wohnhaus bauen lassen. Und um das Haus, dreistöckig im Landhausstil, hat er nach und nach seinen besonderen Garten angelegt. Hier konnte der Gärtner und Staudenzüchter sehen, wie sich die Pflanzen entwickeln, wie sie sich über die Jahreszeiten hinweg wandeln. Andere Gärtner und Gartengestalterinnen natürlich auch. Schon bald ist dieser Schau- und Wohngarten rund um sein Haus ein echtes Mekka für Gartenfans geworden. Heute ist der Karl-Förster-Garten ein Gartendenkmal und für alle zugänglich. Die britische Landschaftsarchitektin Heidi Howcroft kennt sich aus mit dem Karl-Förster-Garten und sie stellt uns dieses etwas versteckt liegende Meisterwerk jetzt vor.
Karl-Förster wollte Gärten haben für das ganze Jahr. Und das ist sehr wichtig. Eine völlig andere Art. Auch nicht Gärten, die so streng angeordnet sind. Wenn man in den Garten eintritt, von dieser ziemlich lange gerade Straße, da tritt man in diesen Garten ein, umrahmt von Höhe, Gehölze und Bäume, alles ist grün, dunkelgrün. Und dann tritt man durch diese Gartenpforte rein und dann sieht man Farben. Das ist wie eine Explosion von Farben, ein Feuerwerk fast. Von Rot zum Blond und Orange und Grün durchmischt. Und das ist der erste Teil vom Garten. Begrüßung, Schaustück, der insbesondere zu dieser Zeit für mich persönlich am schönsten ist. Weil die Gräser stehen stramm, diese späten Stauden sind herrlich. Wenn man aber dann in den Haus vorbeigeht, auf der Rückseite ist ein ebenso wichtiger Teil der Steingarten. Das ist eine richtige Steinlandschaft, wo man dann zwischen Steine wunderbar geschichtet durch Hohlwege durchgeht. Da sind Kiefern und da ist man optisch ins Alpenland verpflanzt. Der Garten Karl Förster ist ein Schaugarten, dass man zeigt, wie man erstmal gestalterisch einen Garten anlegen kann und auch, wie das von den Pflanzen her, welche Pflanzengemeinschaften, wie kann ich Sachen kombinieren, was kann ich wo pflanzen, was mache ich in sonnige Bereiche und was mache ich in schattige Bereiche. Man muss es vielleicht ein bisschen zurückschrauben und sagen, was war aktuell und modern Trend Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts? Es waren die englischen Gärten, konzipiert für Mai bis Anfang September. Das war Gartensaison. Auch die Pflanzen nicht unbedingt winterhart, das heißt frosthart. Karl Förster wollte aber Gärten haben für das ganze Jahr. Das ist sehr wichtig, eine völlig andere Art, auch nicht Gärten, die so streng angeordnet sind. Ja, anfangs war sein Garten 1920 etwas strenger, aber es wurde immer lockerer, dadurch, dass die Gräser dazu kamen, durch den ganzen Jahr etwas zu sehen, durch eine Entwicklung von Höhen. Hier haben wir keine sehr straffe Höhengliederung, wenn man durch den Garten geht. Da sind mal hohe Pflanzen, mal niedrige Pflanzen, ist alles durchmischt, viel, viel lockerer. Karl Förster liebte Blau. Das hat ihm sein ganzes Leben lang fasziniert. Vor allem seine Rittersporne. Aber er war auch interessiert in die ganze rosa Spektrum. Fuchschen Pink, also Barbie Pink, durch bis Hellpink. Und das kam in Phlox vor. Das heißt, Phlox war auch eine Leidenschaft von ihm in seiner Pflanzung. Und dass man nicht unbedingt in Pastelltönen arbeiten sollte, dass man weiß und dann ein rötliches in so Orange, so diese tiefen Orange gehen und dann so eine bläuliche, dunkle oder lila Farbe dazu. Und diese Farben mischen mit Rhythmus, Wiederholungen von Pflanzen, das und dann immer dazwischen reingewebt, dann den Blau. und durchmischt mit Ziergräse. Ziergräse sehr, sehr wichtig. Frisch auftreibend im Frühling und dann immer blonde werdend und immer irgendwie verwehter dann. Und die sind durch den ganzen Garten verstreut. Gehen wir dann aber im Herbst rein, dann kommt wirklich die Brauns, alle Brauntöne. Das muss man sich vorstellen, weil es sind nicht nur die Gräser, sondern Karl Förster wollte einen Garten haben, der immer durchgeblüht hat. Aber diese Durchblühen kann man auch verstehen, als es sollte immer etwas Interessantes zu sehen sein. Wind weht, die Gräser bewegen sich, die tanzen. Da hat Karl Förster eine von seinen Pflanzen die Tänzerin genannt. Das sind ganz hohe, wunderschöne, schlanke, filigrane Blätter, eine Staude. Und es tanzt im Wind. Wenn man hier im Garten ist, statt dann rumzurennen, ist viel besser, einen Platz auszusuchen, sich hinzusetzen und schauen. Sehen, was man aufnimmt, die Bilder, diese Gartenbilder, weil was Karl Förster schafft, ist ein Gesamtkunstwerk. Das heißt, es ist ein Gesamtkunstwerk, was wir betreten dürfen und wir erleben dürfen. Wir sind hier auch die Akteuren hier drin. Wir bringen eine andere Dimension rein und jeder von uns empfindet was anders hier im Garten. Innerwald der Garten, also öffentlich und Privatgärten, ist Karl Förster sehr, sehr wichtig. Erstmal war das nur Deutschland und dann ging das aber weiter bis Nordamerika. Da ist der New American Style, das ist Karl Förster. Das sind Ziergräser, das sind Stauden. Wenn man nach Washington fährt, Federal Reserve Garten, das ist absolut Karl Förster. Da ist sogar das Karl Förster Gras, das Gras nach Karl Förster genannt. Calamagrostis acutifolia Karl Förster. Also es ist faszinierend, von diesem durch versteckte Ort, verbogene Ort der Garten Karl Förster, ging eine ganze Gartenbewegung raus.
Unser Reporter Thorsten Föste hat die Landschaftsgärtnerin Heidi Howcroft interviewt. Ihr Meisterwerk, der Karl Förster Garten und das Wohnhaus, können Sie täglich von 9 bis 19 Uhr besuchen in der Straße am Raubfang 7 in Potsdam-Bornim. It's a wonderful sacrifice. Father, you carry me, no tears, no objection. My blessing. My blessing, tell me I don't know of your pain and your struggles. My lesson, one. It takes a village to get you through your battles. My people, you give me sense, sweet out my eyes. It's a wonderful sacrifice.
Without my eyes, out my eyes.
Mother, you carry me, no tears, no objection. My blessing, my blessing. Tell me I don't know of your pain and your struggles. My lesson, my lesson. It takes a village to get you through your battles. My people, my people.
Der nigerianische Musiker und Komponist Chun Kuti war das mit dem Song Carry Me. Es ist 9.34 Uhr, Sie hören Radio 3 vom RBB. Gerade erst gestern ist das neue Album Clio der Schweizer Jazz-Pop-Künstlerin Lea Maria Fries erschienen. Clio ist zwar schon ihr zweites Album, allerdings das erste unter eigenem Namen. Und darin geht es um Kleopatra, die ägyptische Königin, die Lea Maria Fries schon als Kind begeistert hat. Wie man selbst als Frau in dieser Gesellschaft und Kultur reifen kann und vielleicht selbst zum Idol, zur Königin werden kann, darum geht's in dem kompletten neuen Album. Hier davon jetzt der Song Just Passing.
Handbags and overcoats, running for connections, umbrellas and papers, hurried by vice at the station. Of people coming to town. We sit drinking coffee, steam from paper cups. Your breath is a cloud, like an old locomotive of trains leaving town. Then I said, there's a train every hour, going east, going west. You take the one that's best, and I go the other way. Please call only when you have something to say. Please only then, when you have something to say. Hey, there's a train every hour going east, going. You take the one that's best, and I'll go the other way. Then I say, there's a train every hour, going east, going west. You take the one that's best, and I'll go the other way.
Go the other way. Then I say, there's a train. you, I'll go the other way.
Mit ganz viel Trompetensolo. Lea Maria Fries war das mit ihrem brandneuen Song Just Passing. Gerade erst gestern ist er rausgekommen. Und jetzt tritt hier Gottlieb Wallisch auf mit einem Tango für Klavier.
trouble, 'cause trouble's something I won't get you into.
Zuza Jaschinska hat begleitet von Fred Garden hier den Song Mind gesungen. Und jetzt ist meine Redakteurin Marta Kupp jetzt hier bei mir im Studio, denn es ist Zeit für das hier.
Radio 3. Kulturtipps fürs Wochenende.
Dein erster Tipp, Marta, der führt uns zu einer besonderen Messe. Die findet im ehemaligen Prinzessinnenpalais unter den Linden statt.
Ja, und diesmal geht es um die Bücher von russischsprachigen Autorinnen und Autoren, die sich quasi gegen das totalitäre Russland stellen. Eine Buchmesse soll jetzt helfen, einen neuen Markt für russischsprachige Literatur im Exil zu etablieren. Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt Olga Chesnakova. Sie hat diese Messe organisiert.
Das ist total wichtig, weil ganz viele Leute jetzt in Russland nicht bleiben wollen, dürfen oder sogar verfolgt werden.
Was gibt es dort zu entdecken?
Ja, es gibt insgesamt 30 Stände von verschiedenen Buch- und Zeitschriftenverlagen. Mit dabei ist zum Beispiel der Medusa Verlag. Dort erscheinen Bücher, die in Russland verboten sind sogar. Nach Berlin ist der russische Bestsellerautor Michail Schischkin gekommen. Er lebt seit 30 Jahren in der Schweiz und gehört zu den Kritikern des Putin-Regimes. Und auf der Messe will er sein neues Buch über den Sinn von Literatur vorstellen und sozusagen und einen neuen Übersetzerpreis dar bewerben. Das ist eine besondere Auszeichnung. Sie soll helfen, das andere Russisch, kann man sagen, abseits eben der Putin-Propaganda zu fördern.
Seit 20 Jahren wurde aus dem Russischen so viel übersetzt. Warum? Weil die Übersetzungsbeiträge aus Moskau kamen. Jetzt wird Moskau die Autoren, die gegen den Krieg schreiben, nicht unterstützen. Deshalb wollen wir diesen Autoren helfen, diese Mauer der Übersetzung zu durchbrechen. Die weniger bekannten Autoren oder die jungen Autoren, die brauchen unsere Unterstützung.
Ja, das war die Stimme vom russischen Bestsellerautor Michail Schischkin. Den können Sie heute Abend treffen um 19.30 Uhr. Er wird einen Blick auf die russische Literatur durch das Prisma des Krieges werfen. Das Messeprogramm geht bis morgen und ist wirklich vielseitig. Es gibt Diskussionen, Signierstunden und vieles mehr, auch Kinderprogramm. Aber es gibt einen kleinen Wermutstropfen. Die Veranstaltungen sind in russischer Sprache.
Naja, der eine und die andere können ja auch vielleicht Russisch von unseren Hörerinnen und Hörern. Das Palais Populaire, in dem die Buchmesse für russischsprachige Literatur stattfindet, befindet sich in der Straße unter den Linden 5. Heute hat die Messe noch von 10 bis 21 Uhr geöffnet, morgen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 17,90 Euro. Jugendliche zahlen 10,90 Euro. Und für Kinder ist der Eintritt freie Kinder bis 14 Jahre. Das genaue Programm finden Sie online unter bookfair-berlin.de und auf unserer Radio 3 Internetseite, da möchte ich doch auch noch mal drauf hinweisen, kann man außerdem einen Bericht über diese Messe hören von unserem Reporter Oliver Kranz. Kommen wir zu deinem zweiten Kulturtipp, Martha. Eine Ausstellung in unserer Radio 3 Rubrik Platz für Kunst stellen wir nämlich immer donnerstags kleine Schauen in Galerien und Kunsthäusern vor.
Ja, und diesmal hat sich unsere Kunstexpertin Andrea Handels die Ausstellung mit dem Titel Consider Listening herausgepickt. Der Titel knüpft an das gleichnamige Werk des US-amerikanischen Künstlers Sam Durant. Er hat diese Schau mitkonzipiert. Zu sehen sind Kunstwerke, die wirklich irritieren, über die es sich nachzudenken lust, sagt unsere Kunstexpertin Andrea Handels.
Zum Beispiel eine mit roter Farbe getränkte Bettdecke, die an der weißen Wand aufgehängt ist. Das ist ein Werk des US-amerikanischen Künstlers Rodney McMillian. Hintergrund ist eine wahre Straftat. Ein Mann hat seine Frau jahrzehntelang verprügelt und geschändet, bis sie ihn schließlich im Bett erstochen hat. Deswegen diese blutgetränkte Bettdecke. Oder Mona Hatoums verbogener Krückstock aus Silikon, der eben also seine Stützfunktion nicht mehr erfüllen kann. Oder Gerhard Richters Porträt der noch sehr jungen, sehr unschuldig dreinblickenden Ulrike Meinhof, als sie noch Journalistin war und für den Stern gearbeitet hat.
Ja, das alles ist in der Schau Consider Listening zu sehen. Sie wird morgen eröffnet um 16 Uhr und findet in der Fahrbereitschaft in Berlin-Lichtenberg statt. Das ist ein großes Gelände, wo früher der Fuhrpark der SRD sogar untergebracht war. Und vor 12 Jahren hat der Kunstsammler, die Kunstsammlerfamilie Hauptrock dieses Areal gekauft und ihn wirklich in einen lebhaften Kunstort verwandelt.
Die Fahrbereitschaft finden Sie in der Herzbergstraße 40 bis 43 in Lichtenberg. Dort gibt es die Schau Consider Listening. Consider Listening noch bis Anfang Juli. Und Anfang Mai startet auf dem Gelände der Fahrbereitschaft eine Veranstaltungsreihe. Geplant sind da Podiumsdiskussionen zur Lage der Kultur in Berlin, aber auch Lesungen, Performances, Filmscreenings und Konzerte. Tragen Sie sich das doch schon mal in den Kalender ein. Und zum Schluss, Martha, empfiehlst du uns noch das Achtung Berlin Festival.
Ja, es ist inzwischen die 21. Ausgabe dieses Festivals für junges deutsches Kino aus Berlin und Brandenburg. Das ist wichtig. Mit einer großen Bandbreite an Filmen und einer besonderen Retrospektive, die in diesem Jahr an 80 Jahre Kriegsende anknüpft. Warum ausgerechnet diese Retrospektive ausgewählt wurde, das hat Festivalleiterin Regina Krech hier auf Radio 3 so erklärt.
Wir haben natürlich auch das Kriegsende genommen, aber auch aus Aktualität, weil wir uns ja jetzt auch wieder mit Krieg und Frieden beschäftigen müssen zurzeit. Wir haben aber das dann nochmal verstärkt auf die Nachwirkung des und der Verarbeitung, Verdrängung, vermeintliche Aufarbeitung des Holocaust im deutschen Film. Und wir zeigen wirklich, das ist nur eine kleine Auswahl aus den 8 Jahrzehnten, wo man immer in der jeweiligen Zeit sieht, wie der Stand der Auseinandersetzung war.
Ja, der Stand der Auseinandersetzung, aber auch der Stand der Aufklärung. Heute läuft im Rahmen der Retrospektive ein Film von Robert Thalheim aus dem Jahr 2007, Am Ende kommen Touristen. Diese Produktion erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in der Begegnungsstätte Auschwitz im polnischen Oświęcim einen KZ-Überlebenden betreut und so quasi mit der Vergangenheitsbewältigung konfrontiert wird. Der Film läuft um 18 Uhr im Kino Babylon und morgen im Lichtblick-Kino gibt es Zwischenfall in Benderath um 20.15 Uhr. Es ist eine DDR-Produktion aus dem Jahr 1956. Da geht es wiederum um eine Schule, in der ein jüdischer Mitschüler beschimpft wird. Das hat schwerwiegende Folgen. Die ganze Stadt gerät in Aufruhr.
Klingt spannend. Das Festival geht noch bis nächsten Mittwoch. Das genaue Programm und die Ticketpreise finden Sie online unter achtungberlin.de, achtungberlin in einem geschrieben.de. Und natürlich auch bei uns auf der Seite radio3.de. Vielen Dank, Martha.
Gerne.
Die Nils Lundgren Funk Unit mit Don't Wanna It war das hier auf Radio 3. Für mich wird's langsam Zeit, mich zu verabschieden. Hier kommt gleich meine liebe Kollegin Imke Griebsch mit der Sendung Klassik bis 2 für Sie. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles Frühlingswochenende. Vielleicht ja im Garten. Bei Gartenarbeit wird's einem ja manchmal warm. Vielleicht eine gute Idee. Mein Name ist Ortrun Schütz. Machen Sie es gut.
Por la chinia e doce sucria E pomba con chinia de Cabo Verde E por la chinia e doce sucria E pomba con chinia de Cabo Verde Joia, criola, estrela E pouca pomba subi nasceu Joia Em pouca ponta subi nasceu E bronze na pele, cabelo de sol na Cabo Verde Noite e luar, moreninha cresceu E bronze na pele, cabelo de sol na Cabo Verde Noite e luar, moreninha cresceu Subi nasceu joia Criola Estrela E boca e ponta Subi nasceu
Kompositionen eigens fürs Radio Opern wie diese Der Ozeanflug von Kurt Weill Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers Kleine Suite, Max Butings Heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Die ersten der neuen Zölle von US-Präsident Trump sind jetzt in Kraft. Damit wird für Importe aus allen Ländern in die USA grundsätzlich ein Mindestsatz von 10% erhoben. In einem weiteren Schritt sind unter anderem Deutschland und die EU ab Mittwoch von Zöllen in Höhe von 20% betroffen. Anne Basak.
Die EU-Staaten bereiten eine Reaktion vor. Im Gespräch sind Gegenzölle auf bestimmte US-Waren und möglicherweise auch auf digitale Dienstleistungen wie Google, Netflix und die Plattform X. Ökonomen und Politiker kritisieren Trumps Politik, warnen vor höheren Preisen, einem Handelskrieg und einer Wirtschaftskrise. Die Börsen in den USA sind gestern weiter eingebrochen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland nach dessen jüngsten Raketenangriffen vor, Krieg gegen Zivilisten zu führen. Selenskyj sprach von gezielten Attacken auf die Städte Kryvyi Rih und Charkiw sowie ein Kraftwerk in Cherson. Dabei wurden nach Behördenangaben 19 Menschen getötet, darunter mehrere Kinder. Eine der Raketen schlug bei einem Spielplatz ein. Selenskyj forderte unter anderem die USA und Europa auf, Russland zu zwingen, Terror und Krieg einzustellen. Die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland Engelmeier warnt Union und SPD vor Kürzungen im sozialen Bereich. Im RBB 24 Inforadio hat Engelmeier unter anderem gefordert, das Rentenniveau langfristig zu erhöhen von 48 auf 53%. Außerdem dürften beim Mindestlohn die Themen Wirtschaft und Soziales nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Wer Mindestlohn, sagen wir, von 15,12 Euro 45 Jahre lang bezieht, der hat dann eine Rente von 1.100 Euro. Ja, und da sage ich immer, die Wirtschaft, natürlich muss die funktionieren, aber die Menschen, die müssen doch auch leben können.
Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland und SPD-Mitglied. Der Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg lehnt es ab, mehr als 70 Bäume am Tempelhofer Damm fällen zu lassen. Die Bäume stehen auf dem Mittelstreifen. Den will der Senat künftig mitnutzen, um den Verkehr darüber umzuleiten. Wegen der geplanten Bauarbeit